Das Erste war einzusehen, dass ich Geld nicht verstehe. Denn ich hatte gar keine Möglichkeit, das zu lernen. Da in unserer Familie Geld nie da war, wusste ich nicht so richtig, was mit anzufangen, wenn ich, sag ich mal, einen Überschuss an Geld habe. Das hat mir Sorgen gemacht, das hat mich nervös gemacht, das hat mir Angst gemacht und deswegen habe ich das schnell verballert.
Das sagt Nana Addison. Um ihre Scheitergeschichte geht es in dieser ersten Folge der neuen Staffel vom Flopcast. Mein Name ist Anja Bolle. Ich spreche mit Gründerinnen und Gründern darüber, was sie aus ihrem Scheitern gelernt haben. Und in dieser Staffel legen wir einen besonderen Fokus auf das, was nach dem Scheitern passiert ist, nämlich wie sie alle weitergemacht haben und mit neuen Träumen wieder durchgestartet sind. In dieser Staffel hört ihr unter anderem die Geschichte von Shanyu Xu, die trotz ihrer Liebe zu gutem Essen dreimal in der Foodtech-Branche gescheitert ist und jetzt Produkte für Frauen und ihre Gesundheit verkauft. Und Marc Clemens hat früher Weinabos verkauft und vermittelt jetzt selbstständige Programmierer und Programmiererinnen. Wie es zu all dem gekommen ist, hört ihr in den nächsten Folgen. Passend zum Frauenmonat März fangen wir in dieser Staffel mit den Scheitergeschichten von jetzt erfolgreichen Gründerinnen an. Die erste ist Nana Addison, die ihr gerade schon gehört habt. Sie ist mit ihrer ersten Agentur gescheitert, weil sie nicht mit Geld umgehen konnte. Das hat sie dann aber gelernt und träumt jetzt davon, die Kosmetik- und Beauty-Industrie zu verändern.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.
Nana Addison zählt zu den wenigen jungen schwarzen Frauen in Deutschland, die erfolgreich gegründet haben. Nana wurde 1989 in Ghana geboren, ist dann in Essen im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Nach dem Abi fängt sie an, Business Management zu studieren, bricht das Studium aber nach 4 Semestern wieder ab und gründet ihr erstes eigenes Unternehmen. Das geht allerdings schief und sie scheitert, was auch dazu führt, dass sie mit Mitte 20 Privatinsolvenz anmeldet. Sie hat aber dazugelernt und wieder gegründet, mehrfach sogar. Und das erfolgreich, sodass sie unter anderem vom Focus Magazin 2022 zu den Top 100 Frauen des Jahres gewählt wurde. Was sie antreibt und wie ihr großer Traum aussieht, darüber spreche ich mit ihr. Hallo Nana.
Hi, wow, was ein Intro. Ich glaube, das ist das beste Intro, das ich bis jetzt bekommen habe.
Super, vielen Dank, aber du hast ja auch dafür gearbeitet.
Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl.
Erste Frage mal, damit wir dich einschätzen können. Wie würdest du dich selber beschreiben? Bist du eher eine impulsive Macherin oder eher so die strategische Businessfrau?
Ich glaube, ich bin beides.
Okay, was, und das funktioniert dann gut für dich zusammen, ergänzt sich.
Naja, das ist ein interner Kampf mit mir selbst jeden Tag. Ich hab eine unglaublich passionierte, kreative Seite an mir, die auf jeden Fall viel auch von Impuls angetrieben ist. Und die ist im ständigen Austausch, Dialog und manchmal auch im Zank mit meiner eher vorsichtigen, analytischen, strategischen Seite. Und die beide leben simultan in mir. Also ich habe irgendwann mal für mich entschieden, dass ich ein lebendes Oxymoron bin. Und ja, und so laufe ich durch die Welt.
Du hast schon super viel gemacht. Da ist es jetzt vermutlich, damit wir alle nicht den Überblick verlieren, am einfachsten, wenn wir einfach mal vorne anfangen und chronologisch durchgehen. Ich würde mal beim Studium anfangen. Nach 4 Semestern Business Management und Theologie, spannende Kombi übrigens, die du selbst auf deiner Webseite aber als schrecklich beschreibst, hast du dann abgebrochen. Wie kam es denn da zu der Entscheidung?
Ja, die Entscheidung abzubrechen lag daran, dass ich während des Studiums schon gearbeitet habe. Ich habe ja nach dem Abi sofort angefangen zu freelancen. Übrigens, just nur damit die Geschichte komplett ist, ich habe, bevor ich angefangen habe zu studieren, auch noch 2 Ausbildungen gemacht und die auch abgebrochen. Und in dem Studium ist mir dann aufgefallen, dass das, was ich praktisch arbeite, day to day als Freelancerin und das, was im Studium quasi unterrichtet wird, überhaupt nicht deckungsgleich ist. Also das Studium oder die Lehreinheiten, besonders bei BWL, waren halt veraltet. Und da habe ich mir irgendwann die Frage einfach gestellt, okay, ganz ehrlich, ich mache schon, was die hier unterrichten, jeden Tag. Und das, was sie unterrichten, ist auch noch veraltet. Das heißt, ich befinde mich immer in dieser Reibung, also in dieser internen mentalen Reibung zwischen, was mein Dozent mir da erzählt, hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Und ich habe das, was ich im Studium gelernt habe, hauptsächlich waren die Terminologien für die Sachen, die ich ohnehin schon gemacht habe. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich bin vielleicht, ich werde nicht die hochakademisierte Sprache sprechen, vielleicht spreche ich dann manchmal wie ein Holz. Aber im Endeffekt tue ich das, was wovon hier in der Theorie erzählt wird. Und das ist wichtiger. Und deswegen habe ich dann entschieden, abzubrechen. Ich fand es ein bisschen schade für Theologie, weil Theologie fand ich echt mega spannend. Aber es war halt ein Kombi-Bachelor.
Und gab es da irgendwie so Bedenken zu sagen, ja, okay, aber nachher gucken vielleicht einige Leute darauf, ob ich den Abschluss habe oder nicht, und das könnte mir in der Zukunft irgendwas verbauen?
Ja, das war eine Frage, die ich mir gestellt habe und die ich sehr schnell beantworten konnte. Denn ich musste mir die Frage stellen, habe ich das Bedürfnis, die Corporate-Leiter aufzusteigen, also als angestellte Person aufzusteigen, mich hochzuarbeiten? Denn nur da ist es relevant, dass ich vielleicht einen Abschluss habe. Und die Frage konnte ich mit einem Fingerschnips beantworten und die Antwort war nein. Ich möchte selbst gründen, ich möchte eine eigene Firma haben, ich möchte Pippi Langstrumpf sein und mir die Welt so bauen, wie sie mir gefällt.
Und dann hast du auch das erste Mal gegründet, mit Anfang 20. Das Unternehmen hieß Allison Green, eine Kreativ- und Eventmanagement-Agentur. War es immer schon irgendwie dein Traum, Gründerin einer Agentur zu sein?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich mag das Agenturgeschäft eigentlich gar nicht. Und deswegen, ich bin auch froh, dass ich immer eigentlich nur Freelancerin war, weil was ich dann immer so gesehen habe, hat mir echt die Haare im Nacken hochgekräuselt. Weil der Alltag von jemandem, der Day 9 to 5 in der Agentur arbeitet, aus meiner Sicht nicht tragbar ist. Als Freelancer dippst du halt rein und dippst wieder raus. Das ist dann noch machbar. Aber tagtäglich im Agenturgeschäft zu sein, du musst es entweder lieben oder irgendwie süchtig sein nach diesem, ja, nach dieser Dynamik, nach dieser Agenturdynamik. Aber was die Zahlen ja auch zeigen, ist, dass in der Agentur die Umschlagsrate von Mitarbeitenden ja auch mitunter die höchste ist, ne? Also die werden ausgebrannt und ausgetauscht und ausgebrannt und ausgetauscht. Aber ja, also es war nicht mein Traum, eine Agentur zu haben oder eine Agentur zu führen. Es hat sich eher ergeben, dadurch, dass ich im Freelance für andere Agenturen gearbeitet habe. Und in einer Agentur, das war eine Agentur in Miami, haben ich und auch meine beste Freundin parallel gearbeitet. Ja, und während wir dort gearbeitet haben, haben wir uns nebenbei immer unterhalten. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so, okay, ganz ehrlich, we can do this too. Lass uns das doch einfach selber machen. Wir haben genug Netzwerk irgendwie. Lass doch mal probieren, das einfach selber zu machen. Aber ohne diese ganze Overhead, ohne dieses ganze Controlletti, ohne dieses ganze Micromanaging. Wir hatten damals nämlich also unsere Auftraggeberin war so ein bisschen, ja, Hyper-Controlletti. Das betrachte ich jetzt mit 34 natürlich nochmal ganz anders. Zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, keine Ahnung, 23, 24. Jetzt würde ich sie nicht mehr als irgendwie Hyper-Controlletti bezeichnen, weil ich jetzt selber eine Firma habe und jetzt verstehe, worum es ihr ging. Aber zu dem Zeitpunkt fanden wir sie halt wirklich unerträglich und haben dann gesagt, so, ey, wir machen das einfach selbst und haben dann gegründet zu zweit, ja.
Und dann mit so ein bisschen so einem disruptiven Ansatz, so wir machen's besser.
Genau, wir machen es besser, aber besonders, wir machen es anders, war eigentlich mehr so die Intention. Also wir wollten, das Ziel war, wir wollten unsere KundInnen abholen, auch für die natürlich die Dienstleistungen erbringen, aber letztendlich die auch befähigen, das dann irgendwann selbst zu machen, weil wir beide nie das Bedürfnis hatten, dass diese Agentur für immer existiert. Also wir wollten irgendwie da rein und sagen, okay, wir machen das jetzt und wir erklären den Leuten, wie dieses Game funktioniert und hoffentlich machen die dann ohne uns weiter. Das war irgendwie so der Gedanke. Es war auch, glaube ich, nicht wirklich zu Ende gedacht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Ist Allison Green denn dann, war das eine Entscheidung zu sagen, okay, jetzt ist vorbei, oder war es so ein Zwang, Scheiße, es ist gescheitert?
Also mein persönliches Scheitern, also meine private Insolvenz, war ja nur zum Teil geknüpft an Addison Green. Also es war nicht das Beenden von Addison Green, das die Insolvenz hervorgebracht hat. Vielleicht ist das wichtig, auch nochmal irgendwie zu sagen. Aber also es war, Kimberly ist schwanger geworden. Also es war meine Mitgründerin. Und innerhalb der Schwangerschaft kam ihr eine Idee für etwas Neues, für ein Tech-Produkt. Und die Idee fand ich auch mega krass. Und wir beide haben angefangen, viel mehr über diese Idee zu reden, als über das Agenturgeschäft zu reden. Das war so der erste Indikator, dass wir eigentlich schon nicht mehr interessiert sind an dem, was wir hier eigentlich machen. Und der zweite Indikator war dann bei mir, als bei mir der Impuls oder der Drang immer stärker wurde, mich mit der Beauty- und Kosmetikindustrie auseinanderzusetzen, die mir schon lange ein Dorn im Auge war. Und ich darüber auch so viel mehr gesprochen habe. Also bei Business Development haben wir dann halt auch angefangen, gezielt irgendwie auf die zwei Branchen irgendwie Neukundenakquise zu machen, weil uns die Branchen interessiert haben. Und Kimberly hat dann den ersten Step gemacht und gesagt, oder entschieden, okay, sie sucht sich jetzt mal einen Developer und baut irgendwie einen MVP und dann gucken wir uns den mal an.
Für alle vielleicht, was ist MVP, damit wir dir folgen können?
MVP ist ein Minimum Viable Product. Hauptsächlich kommt das aus dem Tech-Jargon, aber es ist eigentlich applicable, anwendbar auf alle Industrien. Aber von einem MVP spricht man von dem Produkt in seiner simpelsten, umsetzbarsten Form. Also das heißt, es ist noch nicht fancy schmancy und noch nicht shiny und sieht noch nicht mega toll aus, aber es funktioniert einfach. Mhm. Das ist ein MVP. Damit kannst du quasi testen gehen an den Markt. Mhm. Genau, und das hatten die gebaut und ich habe zu Kim gesagt, ey, ganz ehrlich, ich würde das machen. Was machen wir hier eigentlich mit dieser Agentur? Irgendwie sind wir beide so ein bisschen durch. Ja, und also daher kam das eigentlich. Und dadurch, dass die Motivation niedriger war, wir beide uns mit anderen Sachen beschäftigt haben, ging der Umsatz runter, weil niemand hat wirklich richtiges BizDev gemacht, Business Development gemacht. Und so haben wir uns dann in einer prekären Lage befunden, beziehungsweise ich mich in der prekären Lage befunden, weil die Ausgaben gleich geblieben sind und ich irgendwann nicht mehr auf dem Schirm hatte, welche Kosten kommen jetzt eigentlich noch auf uns zu, wie viel Umsatz kommt jetzt noch rein und irgendwann ist das dann gekippt.
Und du hast es gerade schon angesprochen, du hast dann Privatinsolvenz angemeldet, da warst du Mitte 20 und hattest 10.000 Euro Schulden. Wie hast du diese Zeit so erlebt? War das so ein Dämpfer?
Dämpfer ist noch zu leicht beschrieben. Es hat sich angefühlt, als ob ich Gift getrunken hätte. Es hat sich absolut angefühlt wie soziales Sterben und war mit ganz viel Scham verbunden. Also ich habe mich unglaublich geschämt für das Scheitern. Ja, also ich habe mich, glaube ich, mehr geschämt darüber, dass ich es nicht kommen sehen habe. Und ich habe mich geschämt, dass ich es dann halt auch nicht reparieren konnte, sondern einfach quasi das Handtuch schmeißen musste. Das war für mich auch sehr, sehr, sehr schambehaftet.
Wie haben Familie und dein Umfeld darauf reagiert?
Die haben das gar nicht erfahren. Also ich habe das, Kimberly wusste es natürlich und meine andere beste Freundin Bathsheba, der habe ich es erzählt. Das waren die einzigen beiden Leute, denen ich das erzählt habe.
Warum hast du das so zurückgehalten?
Weil ich die anderen Personen, denen ich das sonst erzählen würde, wäre meine Familie. Und ich wollte meine Familie nicht besorgen. Mhm. Ich wollte das nicht, dass besonders meine Mutter sich Sorgen macht. Vor allem nicht Geldsorgen macht, weil ich eigentlich meine Mutter, wenn finanziell irgendwie supporte. Und deswegen habe ich es niemandem erzählt. Und also ich würde auch sagen, dass das auch mit einem Fehler meinerseits war, weil ich natürlich dann diese Bürde, die Scham und so weiter auch noch ganz allein getragen habe, was zu einer gewissen Form auch von so mentaler, emotionaler Isolation führt. Ne? Also du weißt etwas, du hast dieses Geheimnis irgendwie und du kannst es niemandem sagen oder möchtest es niemandem sagen und hast das Gefühl, wenn das jemand herausfindet, verlierst du irgendwie dein Gesicht. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr machen. Jetzt haben wir so eine Family-WhatsApp-Gruppe, ich poste da alles rein.
Und du redest ja jetzt auch offen darüber, das heißt, ich gehe davon aus, dass deine Familie und dein Umfeld das jetzt auch wissen. Wie haben die denn dann reagiert, als sie es erfahren haben?
Ja, das war eigentlich ganz witzig, weil die haben es, war das ein LinkedIn-Post oder ein Podcast? Eine meiner Schwestern hat es dann bei einem Post auf LinkedIn oder in einem Podcast gehört und hat dann gesagt, wie? Du hattest mal eine Insolvenz. So war das. Und ich hatte so, ja, hey, das war mal, aber ist schon vorbei. Genau, so haben die das erfahren, ja.
Krass. Wie bist du denn damit umgegangen? Also was hat dich da wieder rausgebracht? So, weil du hast ja schon gesagt, okay, ich habe es nicht kommen sehen. Da war ja dann offenbar auch so der Umgang mit Geld auch noch so eine Sache, die dich irgendwie dann da ja reingebracht hat.
Mhm, ja, absolut. Es fühlt sich ein bisschen an wie anonyme Alkoholiker, aber das Erste war einzusehen, dass ich Geld nicht verstehe. Das war so der erste Schritt. das einzusehen, mir das einzugestehen. Dann war der zweite Schritt, für mich persönlich herauszufinden, warum ich das nicht weiß. Und dieses, warum ich das nicht weiß, hat dann letztendlich auch diese Scham entfernt. Denn ich hatte gar keine Möglichkeit, das zu lernen. Mhm. Also ich bin einfach durch die Jahre gegangen von Kindergarten bis Mitte 20 und habe geschaut, wo hätte ich denn das beigebracht bekommen, hätte sollen irgendwie. Und ich hatte die Option, zu Hause das zu lernen oder in der Schule das zu lernen. Das waren die zwei Areas, wo ich das hätte lernen sollen. Und du kannst ja auch nach nichts suchen oder nach nichts fragen, von dem du nicht weißt, dass du danach fragen solltest, ne? Und zu Hause zu lernen war keine Möglichkeit. Meine Mutter ist aus Ghana nach Deutschland migriert. Sie hat nur die Grundschule besucht. Das heißt, sie hätte mir das nicht beibringen können. Und in der Schule wird es auch nicht beigebracht.
Und dann hast du es dir jetzt selber beigebracht.
Genau. Und dann habe ich über Online-Kurse mir das dann selbst beigebracht. Und auch über ein bisschen über Bücher, weil Finanzen und Geld ist, da gibt es einmal, sag ich mal, die harte Komponente, und das ist zu wissen, wie du deine Budgets machst, wie du irgendwie strukturiert dokumentierst und das ausrechnest, kalkulierst, Forecasts machst und so. Und dann gibt es die softe Komponente, und das hat ganz viel mit Mindset und Emotionalität, um das Thema Geld an sich zu tun. Und beides muss man bearbeiten, muss Frau, Mann, warum auch immer, bearbeiten, damit du, ja, ich sag mal, ja, aus dem Strudel der Unverantwortlichkeit oder Verantwortungslosigkeit mit Geld rauskommst. Ein Beispiel bei mir ist, da in unserer Familie Geld nie da war, wusste ich nicht so richtig, was mit anzufangen, wenn ich, sag ich mal, einen Überschuss an Geld habe. Das hat mir Sorgen gemacht, das hat mich nervös gemacht, das hat mir Angst gemacht, und deswegen habe ich das schnell verballert. Auch, ich glaube, es hatte auch so ein bisschen was von diesem, also das kennen Arbeiterkinder oder Migrakinder oder wenn es beides auf einmal ist, wie es bei mir jetzt dann zum Beispiel war, dieses, ja, YOLO, weißt du? Mhm. Wer weiß, wann das Geld wiederkommt. Das war jetzt einfach mal so ein Glückstreffer, du hast gerade Kohle, so just enjoy your life, und dann bist du halt wieder broke. Und das ist natürlich so Mindset-Arbeit, so, und auch so irgendwie emotionale Arbeit. Warum habe ich Angst vor Geld? So, ne? Warum macht mir Geld so viel Sorgen? Warum habe ich lieber wenig Geld als viel? Und all diese Fragen.
Wie weit warst du denn dann in diesem Prozess, einmal dein Mindset zu Geld zu verändern, als auch jetzt diese Privatinsolvenz abzuwickeln, als du dann das nächste Mal wieder gegründet hast?
Ja, sehr gute Frage. Ich habe gegründet, während ich noch in der Insolvenz war. Die Insolvenz läuft jetzt nicht mehr, aber als ich Insolvenz angemeldet habe, lief das dann 6 Jahre. Du bist dann 6 Jahre privat insolvent. Jetzt sind es nur noch 3, was ich wirklich gut finde. Und in dieser Zeit der Insolvenz hatte ich halt einen Mindestinsolvenzbetrag. Das ist so ein Mindestbetrag, den du verdienen kannst. Alles andere wird halt abgeführt. Und dadurch, dass ich in meinen Freelance-Tätigkeiten definitiv mehr verdient habe als den Mindestbetrag, war das so ein bisschen so ein Schmerzpunkt irgendwie. Und dann habe ich recherchiert heraus, um zu schauen, okay, wie kann ich den Mindestbetrag ehren, weil ich habe ja diese Schulden. aber die Arbeit, die ich tätige, die ja viel mehr wert ist, das Geld, das daraus kommt, irgendwie trotzdem nutzen zu können. Und in dem Prozess habe ich dann gelernt, dass, wenn ich Privatinsolvenz bin, kann ich aber eine Firma gründen, und die Firma ist getrennt von mir als Person. Und das Geld, das in der Firma steckt, ist nicht antastbar. Und da war ich dann so, oh, das passt doch zum Konzept, du solltest mal gründen. Und das hat dann gepasst mit dem Thema Beauty-Industrie und dass ich die verändern will. Das hat halt alles irgendwie wie so ein Puzzle zusammengepasst. Deswegen sage ich auch immer, die Insolvenz war tatsächlich für mich kein Scheitern. Das war eigentlich der Startschuss.
Die nächste Gründung war dann eben die Curl Agency, eine Beratungsagentur für Diversität und Inklusion in der Beauty-Branche. Da, wo du ja dann früher auch schon drüber nachgedacht hattest, irgendwie in diesem Bereich zu gehen. Warum denn dann doch nochmal eine Agentur?
Das hat sich ergeben. Ich habe ja nicht mit der Curl Agency gestartet, sondern mit der Curl Con. Ich habe ja erst die Beauty-Messe gemacht. Die Beauty-Messe war dann erfolgreich und ist viral gegangen. Und aus dem Erfolg und der Disruption dieser Beauty-Messe, die ich gemacht habe, ist ganz viel Interesse und Neugier entstanden im Markt darüber, wie ich das gemacht habe, warum ich das mache, was ist culturally sensitive Marketing, Was ist irgendwie Hype, Niche, Brand Experience? All solche Begriffe, die irgendwie in den USA gerade so am Keimen waren und in Deutschland auch gar nicht angekommen sind. Mhm. Und aus dem heraus, aus diesen Anfragen und Interesse heraus, habe ich dann gesagt, oh, okay, jetzt wollen sie alle lernen, jetzt wollen sie irgendwie verstehen. Das ist eine Dienstleistung, ich muss das jetzt irgendwie ausgründen. Und dann habe ich die Agentur daraus gegründet.
Hattest du denn da noch irgendwie Angst, mit der Curl Agency oder der CurlCon wieder zu scheitern?
Nö. Hatte ich nicht. Aber es war weniger, dass ich keine Angst vorm Scheitern hatte, sondern ich wusste ja jetzt, wie das sich anfühlt. Mhm. Und das sage ich auch heute noch, wenn jetzt mit Style Indie, wenn ich merke, dass jemand im Team oder irgendwo im Prozess, ein Dienstleister oder so, wenn ich so gewisse nervöse Vibes bekomme, so Anxiety-Vibes, die man auch nie los wird, weil alles hat immer irgendwie eine Deadline, dass ich immer frage, so, werden wir davon sterben? Ist this really life and death? Mhm. Und wenn die Antwort nein ist, dann sage ich immer, then relax, weil wir werden tatsächlich nicht sterben. Mhm. Und die Insolvenz war für mich, war der Moment, wo ich dachte, boah, ich bin tot. Und ich war aber nicht tot. Und deswegen ist es für mich jetzt so ein bisschen, ja, ich habe nicht so wirklich vor irgendwas Angst.
Und du hast ja auch noch weiter gegründet dann, weil wir haben ja schon herausgefunden, Agentur war ja irgendwie gar nicht so dein Traum, sondern dein Traum war es, so in die Beauty-Szene zu gehen. Und dann kam Style Indie. Erklär mal, was genau die Idee hinter Style Indie ist.
Style Indie kannst du dir vorstellen wie ein Universum. Das Universum, kannst du dir vorstellen, ist irgendwie die Beauty-Landschaft, mhm. Das ganze Ökosystem, die Planeten. Planeten sind die Dienstleister oder die Produktmarken oder die Hardware-Firmen. Mhm. Und die ganzen Sterne sind die ganzen Konsumenten. So, und ich möchte einen Space schaffen, einen digitalen, aber auch einen physischen Space, wo all diese Komponenten miteinander verknüpft sind, sodass sie sich tatsächlich helfen können. Und im Austausch dafür gibt es eine Bezahlung natürlich. Also wie sieht das praktisch aus? Ich als Konsument gehe auf diese Seite, nennen wir sie jetzt mal styleindie.com. Und dann auf styleindie.com erstelle ich ein Profil. Das ist jetzt erstmal relativ simpel, aber diesmal kann ich mein Profil sehr viel feiner gestalten. Ich kann viel mehr Nuancen geben, ich kann viel mehr Dimensionen in meinem Profil spielen. Und basierend auf dem Profil habe ich dann ein Feed und Content und Zugänge zu Produkten, Dienstleistungen und Communities, die genau auf das passen, was mich ausmacht. Mhm. Im Kontext von Beauty, Lifestyle, Wellness natürlich.
Mhm. Wie bist du auf diese Idee gekommen, dass es diesen Space braucht?
Weil es den Space nicht gibt. Denn durch die CurlCon habe ich gelernt, es gibt so viele DienstleisterInnen, die keine Kunden finden. Und es gibt so viele Kunden, die keine DienstleisterInnen finden. Und die beiden existieren aber und passen auch zueinander. Nur es fehlt irgendwie die verbindende Schnittstelle. Und es gibt so viele DienstleisterInnen, die sich fragen, wie könnte ich mehr Kunden generieren? Und die nicht wissen, ach, wenn ich in der Lage wäre, jetzt als Beispiel, Cornrows zu flechten, hätte ich einen Anstieg von Kundschaft bei 5% in meiner Area, in meiner Stadt. Aber da sie das nicht wissen, dass es diese Kundengruppe existiert, die diese Dienstleistung braucht, werden sie niemals in einen Workshop gehen oder in einen Kurs gehen oder in eine Weiterbildung gehen, um sich diesen Skill anzueignen. Und diese ganzen Gaps, und es gibt so viele, das ist jetzt nur ein Beispiel, die gilt es zu schließen.
Noch ist dieses Universum, was du beschrieben hast, ja aber noch im Aufbau. Oder wie weit seid ihr da schon?
Ja, genau. Also wir haben jetzt die erste Komponente gestartet. Eigentlich ist es die zweite Komponente. Mhm. Weil CurlCon war die erste Komponente, ne? Also dieses Experience-Community-Leute-Finden-Aspekt. Mhm. Dann jetzt mit Ancient Beauty ist das die zweite Komponente. Das ist unsere erste Produktlinie, Haarpflege, kopfhautzentrierte Haarpflege. Und dann bauen wir weiter.
Also Step by Step. Du bist auch auf Instagram und TikTok aktiv und nimmst da deine FollowerInnen auch mit so in deinen Alltag, teilst deine Gedanken als Gründerin und als CEO. Warum ist dir das so wichtig?
Ich habe mal so einen Pakt mit mir selber gemacht. Und in dem Pakt habe ich gesagt, dass wenn ich was reiße, ob es nun klein ist oder echt bombastisch ist, mit bombastisch meine ich so Beyoncé-Level, wenn ich was reiße und auch nur eine Person mir mal sagt, boah, Nana, das hat mich inspiriert, dass ich einfach offen über alles rede, weil ich das nicht hatte und ich mir das so gewünscht hätte, dass jemand da ist, der mir erzählt, wie das läuft in dem, also in der Zeit, in der ich gerade bin. Und nicht in der Retrospektive, also ne, jetzt nicht irgendwie, ich lese ein Buch von keine Ahnung, Mark Zuckerberg, nachdem Facebook jetzt schon irgendwie riesig ist und jetzt erzählt er mir das halt total kuratiert in Retrospektive und so, sondern halt in Realtime. Und ich finde, Social Media ist als Tool, also es ist einfach ein sehr gutes Tool, um in Realtime und in authentischer Weise von der Reise zu erzählen, während du auf der Reise bist. Und ich glaube, also für mich hätte das so viel Gehalt gehabt, bei mir am Anfang, aber auch jetzt noch. Und deswegen hatte ich mit mir irgendwie den Pakt gemacht, dass sollte das was werden oder anfangen, was zu werden, dass ich einfach so viel wie möglich erzähle, so viel wie ich kann.
War das denn eine aktive Entscheidung, selbst dann Vorbild zu sein, was dir gefehlt hat? Oder wurde dir die Rolle als junge, schwarze Gründerin auch zugeschrieben?
Ich glaube, ein bisschen von beiden. Weil, also meine Intention ist nicht irgendwie Vorbild zu sein, sondern mehr irgendwie hilfreich zu sein. Und deswegen teile ich auch einfach sehr breit mit, was in meinem Kopf so vorgeht. Also vieles, was ich auch teile, hat dann nicht unbedingt zwangsläufig was mit meinem Tagesgeschäft zu tun, sondern mit Gedankenweisen, die damit zu tun haben, wie ich mein Tagesgeschäft lebe. Also ne, wenn Leute mich fragen, Bonana, wie machst du das? Dann erkläre ich denen nicht, wie toll Asana ist oder Slack ist. Sondern ich erkläre denen, wie viel mentale Akrobatik es da dazu gehört, damit ich morgens aufstehe, weil es ist hier niemand, der mir sagt, ich soll aufstehen. Damit ich morgens aufstehe, mich von Rechner setze und diese Arbeit vollrichte. Das ist mentale Akrobatik. Und davon erzähle ich auch sehr viel oder fast sogar viel mehr. Und in der gleichen Weise, wenn mich jemand fragt, irgendwie, boah, ich will ein Event machen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ist für mich wichtig, das in einer Art und Weise zu erklären, dass die Person sofort in die Aktion treten kann und das nicht so zu mystifizieren. Ich finde, viele Gründer und GründerInnen mystifizieren ihre Reise zu sehr, weil eigentlich ist es nicht so mystisch. Es ist eigentlich sehr praktisch, sehr grimy, sehr matschig und das ist einfach die Wahrheit. Und ich finde, wir könnten einfach mal ein bisschen mehr die Wahrheit erzählen.
Eine Frage, wo es vielleicht noch eine einfache Antwort drauf gibt, noch zum Schluss. Was rätst du anderen, die Angst haben vorm Scheitern?
Gute Frage. Der Grund, warum ich mich schwer tue, was zu sagen, ist, weil ich weiß, wie es ist, wenn du es noch nicht erlebt hast und deine Augen rollst, wenn die Person das sagt. Deswegen bin ich so, was auch immer ich jetzt sage, ist eh Bullshit für dich, weil du hast es noch nicht erlebt, aber egal. Also das, was ich der Person sagen würde, ist, dass der Weg zum Erfolg das Scheitern ist. Das heißt, du scheiterst eigentlich in deinen Erfolg hinein. Jedes Mal, wenn du scheiterst, hast du neue Informationen, also ein neues Learning. Viele Leute haben ja auch das Wort Fail mit Learning ausgetauscht. Ich finde, das ist ganz nice. Hast du ein neues Learning und anhand von diesen neuen Informationen machst du Adaptionen oder Anpassungen and then you go again. Und dann entweder, dann läuft es vielleicht ein bisschen besser und dann findest du heraus irgendwie auf dem Pfad wieder ein neues Hindernis. Ne? Und dieses neue Hindernis gilt es dann irgendwie zu überwinden und vielleicht schaffst du es nicht und hast dann wieder neue Learnings. So sammelst die zusammen und dann and then you go again. Weißt du? Und das ist letztendlich die Reise von Unternehmen, also vom Unternehmer, die Reise, also eigentlich ist es die Reise des Lebens für jede Person. Um so ein bisschen philosophisch zu sein heute hier. Es ist die Reise von jeder Person. Aber ja, also wenn du Angst hast vorm Scheitern, kannst du eigentlich dein Leben nicht leben. Weil 99% von deinem Leben ist verknüpft mit irgendwelches Versagen. Ob du nun 5 Minuten zu spät aufgestanden bist, das ist dann auf deinem Scheiter-Bank-Account. Ob du den Bus verpasst hast, ob du heute doch nicht das gegessen hast, was du eigentlich geplant hattest. Das sind alles kleine Failures und die streuen sich über dein ganzes Leben, weil du ein Mensch bist und weil sich das Leben irgendwie darüber zeigt oder reflektiert. Wenn alles smooth läuft, wüsstest du doch gar nicht, ob du Erfolg hast oder nicht.
Das sagt Nana Addison, CEO von Style Indie. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Total gerne.
Das Wort Fail durch Learning ersetzen, so wie Nana es macht, nimmt viel von der negativen Konnotation weg, die mit Scheitern verbunden ist. Und wenn wir wissen, was falsch gelaufen ist, können wir es beim nächsten Mal besser machen und erfolgreich sein. Vielleicht sogar erfolgreicher als vorher. Aus dem Scheitern gelernt hat auch die Gründerin, die nächste Woche hier im Flopcast zu Gast ist. Und sie hat mehrfach gelernt, denn sie ist mehrfach gescheitert. Shanyu Xu ist Seriengründerin. Sie kennt sich besonders gut in der Foodbranche aus, aber trotzdem sind ihre Startups dort gefloppt. Warum das passiert ist und wie sie ihren neuen Traum gefunden hat, das hört ihr nächste Woche. Eine neue Folge vom Flopcast findet ihr jeden Mittwoch in der Podcast-App eurer Wahl. Abonniert oder folgt dem Flopcast kostenlos, dann landet die neue Episode direkt in eurem Feed. Mein Name ist Anja Bolle. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Stefan Ziegert und das Audio hat Benjamin Zerdani produziert. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.